auch wenn ich irgendwie voll in der Materie drin war und wusste, es ist eine Katastrophe, waren die Zahlen mit 2,1% irgendwie in der A-Lizenz verheerend. Und das ist viel zu wenig. Woran es liegt, ist die Ausbildung. Also die Trainerausbildung, die nicht unbedingt geöffnet ist für den Frauenbereich, die Frauen nicht anspricht, die einfach eine Männerausbildung ist. Oder es ist einfach irgendwie auch ein Männerberuf. Es gibt kaum Frauen im Trainerberuf, die sichtbar sind. Es gibt zu wenig Vorbilder und die Ausbildung ist zu verschlossen den Frauen gegenüber.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt. Heute reden wir über Mädchen- und Frauenfußball, aber vor allen Dingen über Jugendförderung im Frauenfußball. Und da gibt es keine bessere als Fritzi Gromp, die heute hier zu Gast ist. Freue ich mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, ich freue mich auch.
Fritzi ist die Abkürzung für, habe ich gelernt, Friederike.
Genau, richtig.
Erstmals, dass ich das so gehört habe. Normalerweise kenne ich nur Friederike, aber auch ein schöner Name. Aber Fritzi, wie hat sich der Name ergeben oder seit wann trägst du diesen Namen? Weil man kann dich ja fast ja gar nicht mehr unter anderen Namen finden, eigentlich deinem Hauptnamen, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Das steht noch nicht in meinem Pass, aber es ist tatsächlich so, dass jeder zu mir Fritzi sagt. Das hat sich sehr früh ergeben. Ich glaube, ich war 5, 6 Jahre alt, als mein Onkel auf die Idee kam und seitdem sagt es eigentlich wirklich jeder.
Bleiben wir erstmal bei dir, weil das ist ganz interessant. Du bist in Würzburg geboren. Das heißt ja fast schon Hessen. Quasi, nämlich aufgewachsen in der Nähe der hessischen Landesgrenze, wie ich gesehen habe. Ein paar Kilometer sind es noch, ehrlicherweise, aber nicht so weit weg. Und es hieß, du bist als kleines Kind schon fußballverrückt gewesen, als Einzige in der Familie. Stimmt das?
Ja, schon, kann man so sagen. Also mein Bruder hat auch Fußball gespielt, aber war dann eher irgendwann beim Turnen und ich bin beim Fußball geblieben und konnte sich keiner so richtig erklären. Meine Eltern haben es irgendwie mit unterstützt, hätten es aber auch, glaube ich, ganz gern anders gesehen, aber haben gemerkt, sie haben da keine Chance.
Wieso? Anders gesehen ist doch schön, wenn jemand Fußball spielen will.
Klar, also sie waren schon immer dafür, dass wir uns irgendwie bewegen und meine Schwester hat auch Basketball gespielt. Ich habe auch gern Handball und auch Basketball gespielt, Tennis dann auch relativ viel noch. Mhm. Am Ende war es irgendwie immer was mit Ball und dem Fußball, ja, war ich aber irgendwie am meisten verbunden und ja, war natürlich schon eine Ausnahmesituation, weil ich das einzige Mädchen war, so bei den kleinen Bambinis. Und da bist du als Mama vielleicht erstmal ein bisschen besorgt, so, weil es ja zu Recht natürlich ein bisschen eine besondere Situation war. Aber sie hat recht schnell gemerkt, dass das für mich kein Thema ist, dass ich da wie eine von den Jungs rumspringe und dass sie da auch gar nichts, ja, sich keine Sorgen machen muss.
Aber ist dann schon so die Situation gewesen, also du bist geboren, das kann man ja sagen, 1985, das heißt, es müsste in den 90ern gewesen sein, wo Frauenfußball ja noch so ein bisschen ein Schattendasein gefristet hat, wenn man so will, langsam aber sicher nach vorne gekommen ist, FFC zum Beispiel dann auch mit Titeln und so weiter, das kennen wir, die Geschichte. Braunheim müsste es damals noch gewesen sein, tatsächlich. Das heißt, damals gab es ja noch keine Mädchenmannschaften in der Form. Ne? Das heißt, du bist lange im Jugendbereich, im jungen Bereich gewesen.
Genau, total vereinzelt. Also bei mir war es dann so, dass ich habe halt im Ort, wo ich groß geworden bin, gespielt und musste dann irgendwann mit 15 durfte ich nicht mehr bei den Jungs spielen. Und dann war klar, ich darf nur noch bei den Mädels spielen und dann bin ich zu einem Ort gewechselt oder zu einem Verein gewechselt, der so in der Region der bekannteste war, die auch zweite Bundesliga gespielt haben, was aber 20-minütige Fahrt oder fast 30-minütige Fahrt dann mit sich gebracht hat. Und da wollte ich eigentlich nicht hin, aber genau, es gab nur so vereinzelte Mädelsvereine, so im Umkreis, natürlich in Würzburg auch 1, 2, aber halt alles weit weg erstmal so. Ne?
Das heißt, wenn man das jetzt mal so sich in deine Situation versetzt, mit Jungs 13, 14 Jahre alt Fußball zu spielen, wo es dann schon auch körperlich hergeht und auch vielleicht nicht immer ganz so einfach ist. Wie haben die Jungs das gecovert? Also dich? Haben die dich geschützt in irgendeiner Form? War das notwendig? Oder erzähl mal ein bisschen was über diese Zeit.
Boah, das ist ja echt auch schon lange her. Deswegen so ganz, ganz krass viele Erinnerungen habe ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es überwiegend echt eine coole Zeit war und dass ich irgendwie gerne und gut mit den Jungs auch klargekommen bin und da halt eine von ihnen war irgendwie und sie teilweise auch wirklich stolz immer wieder auf ihr Mädel waren, das sie halt in der Mannschaft hatten und da gab es eigentlich ganz, ganz coole Erlebnisse. Wir haben Turniere gespielt, aber dann halt auch in der Saison, aber es war natürlich klassischer Dorfverein, ne? Es war einfach so, auch dann C-Jugend, glaube ich, Kreisliga oder so irgendwas. Aber klar, halt dreimal die Woche Training, Wochenende Spiel, alles so in der näheren Umgebung und alles recht gut funktioniert. Ich war einfach ein Teil von ihnen, sie kannten mich. Man geht ja dann auch so mehrere Jahre mit den gleichen Jungs immer mit. Die waren teilweise ein Jahr älter, teilweise ein Jahr jünger. Teilweise habe ich mit ihnen auch im Tennis gespielt. Also sie kannten mich und es war irgendwie völlig normal so.
Ja, das ist super. Welche Position hast du gespielt?
Ich war überall. Ich war eigentlich überwiegend im Sturm auch unterwegs, dann offensiv links oder rechts auch mal außen. Und zwischenzeitlich bin ich auch mal ins Tor gegangen, habe da auch ein bisschen mein Glück versucht. Also war so ein bisschen, ja, Multitalent in Anführungsstrichen, aber vielleicht auch nicht gut genug für irgendeine besondere Position, dass ich da jetzt dann voll durchgestartet wäre, aber ja, konnte alles so ein bisschen.
Der Fußball hat es dir angetan, aber dann mit 18 gab es eine Fußverletzung.
Ja.
Und dann war es vorbei.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Es war schon ein einschneidendes Erlebnis, war damals beim Länderpokal in Duisburg, das ist ja so eine ganz besondere Aktion, die du einmal im Jahr spielen darfst, dass du beim DFB dich quasi, dass du dich zeigst, dass du davor spielst, dass du gesichtet wirst, das war das Ziel. Und genau, das war so auch meine Ebene oder mein Level, war mehrmals beim Länderpokal mit den bayerischen Auswahlteams und da dann eben schon mit einer U21, glaube ich, als 17-Jährige mit dabei. Und das war natürlich eine blöde Situation. Ich weiß noch, ich war ja im Sturm gespielt und wurde irgendwie ziemlich hart verteidigt und ja, kam dann zu der blöden Verletzung und war ein einschneidendes Erlebnis, weil es natürlich ja einfach eine lange Reha nach sich gezogen hat, war im Abiturjahr. Und für mich halt auch so der Punkt, an dem ich dann gemerkt habe, okay, es wird nicht mehr so richtig gut werden. Und dann kam irgendwie so dieser Einstieg ins Trainerleben, in Anführungsstrichen.
Ja, man muss schon sagen, das hat dir dann auch das Negative etwas Positives hervorgebracht. Du bist ins Sportwissenschaftsbusiness eingestiegen, hast studiert erstmal, ja, hast deine Trainerlizenzen gemacht und bist jetzt natürlich eine sehr erfolgreiche Trainerin geworden. Aber wie wichtig war das für dich, dass du im Fußball treu bleibst? Also das gab keine Alternative, so wie du redest, ne? Das war für dich klar, egal ja, wie, ich bleibe beim Fußball.
Das war völlig klar. Ja. Ich habe auch natürlich danach versucht, weiter irgendwie wieder zurückzukommen, hatte aber irgendwie erstmal andere Sorgen. Jetzt war damals ein bisschen blöder Bruch, so ein bisschen Trümmerbruch und hatte von der Reha her echt Probleme und konnte eine ganze Zeit lang nicht wirklich gut laufen und war im Abi-Jahr und hatte Sport-LK und sollte eigentlich Volleyball spielen und schwimmen und Leichtathletik machen und musste dann Ersatzprüfungen machen, durfte nur Theorieprüfungen schreiben, hat natürlich genervt, wobei die Theorie in Sport hat mich auch interessiert, deswegen war das dann trotzdem immer noch mein bestes Fach mit Abstand so ungefähr, aber ja, das war natürlich dann eine Phase, in der du überlegst, wie geht's weiter, ich wollte unbedingt Sport studieren und wollte aber auch unbedingt halt irgendwie weiter dem Fußball treu bleiben, hab's dann bestimmt so 2-3 Jahre auch weiter noch versucht, bin dann nach München gegangen, hab dort auch trainiert, aber nie mehr richtig gut spielen können, weil ich einfach so Probleme hatte und genau, dann kam das FSJ im Sport, im Fußball eben, beim Bayerischen Verband und dann hat sich das so ergeben, aber es war ein Prozess, ne, über mehrere Jahre eigentlich sogar.
Wie ist es jetzt für dich in der jetzigen Phase? Also kannst du jetzt nochmal ein bisschen kicken oder ist das für dich ganz schwierig?
Ja, also kicken ist schon schwierig und die Möglichkeiten hast du irgendwie gar nicht mehr so, dass du sagst, du gehst jetzt jeden Dienstag, Donnerstagabend zum Fußball, du hast ja selber
deine... montags bei uns mitspielen, bei euch, ja. Hier auf dem Kunstrasenplatz oben, das okay. Ist auch gemischt, ja, das
ja,
ist eine
cool,
gute...
Ja, cool, müsste ich nur mein Training ausfallen lassen, weil wir selber immer erst abends trainieren.
17:30 Uhr geht's los, ne? Okay. Also bist herzlich eingeladen und willkommen.
Vielen Dank, ja, gut zu wissen, ich hab's nur im Hinterkopf. Nein, also um ehrlich zu sein, mache ich viel so mehr oder weniger Gesundheitssport. Also ich gehe 3-4 Mal die Woche laufen. Das tut mir gut, das ist wichtig, aber das ist jetzt auch nicht krass ambitioniert. Da laufe ich immer so, keine Ahnung, meine 3/4 Stunde oder so und das tut mir einfach gut. Mache ein bisschen Yoga und mache eher so Sportarten, so was halt sich so wie ergibt, aber eher echt so komplett freizeitorientiert, weil gar nicht so viel Raum dafür bleibt.
Aber es ist trotzdem spannend auch zu sehen, wie deine Karriere verlaufen ist. Jetzt bist du bei uns, hast die Mädels der U20, bist auch als Nachwuchskoordinatorin gemeinsam mit Julia Simic bei uns unterwegs seit 2023. Das ist ja total interessant zu sehen, wie sich der Frauenfußball entwickelt und auch Eintracht Frankfurt. Es gibt noch viel zu tun, muss man dazu sagen. Es ist nicht ganz einfach. Wir sind ja gerade auch daran, mit dem Stichwort Verbandsstrukturen da auch neue Voraussetzungen zu schaffen, damit das Ganze weiter auf professionelle Füße gestellt werden kann. Wie ist denn dein Eindruck, als du zur Eintracht kamst in den letzten Jahren vom Club und auch vom Frauenfußball hier, logischerweise?
Ja, grundsätzlich sehr positiv und wie du sagst, es hat sich extrem viel getan natürlich in den letzten Jahren. Aus meiner Sicht habe ich darauf gewartet und es musste sich auch viel tun, weil ich jetzt einfach auch schon seit 20 Jahren diesen Einblick eigentlich habe. Ich bin ja dann in die Talentförderung gegangen, habe dann im Bayerischen Verband viele Einblicke bekommen in die Strukturen, im Landesverband, in der Talentförderung, aber natürlich auch in den Vereinen und auch damit bekommen, ja, wo man steht und habe gemerkt, okay, im Vergleich zu den Jungsbedingungen ist man ganz weit weg von einer Art Talentgerechtigkeit, wird ja immer wieder davon gesprochen. Sprich, welche Möglichkeiten hat ein junges Talent, Mädchen, dem Fußball nachzugehen und eine professionelle oder eine gute Ausbildung zu genießen. Stand heute sind die Bedingungen immer noch überschaubar oder wir sind immer noch weit weg von dem, was eigentlich die Jungs haben. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Die Lücke wird kleiner und gerade hier bei Eintracht Frankfurt ist sie definitiv mit am kleinsten, glaube ich, in ganz Deutschland. Und das ist aber auch gut und richtig so, weil wir natürlich auch ambitionierte Ziele haben. Wir haben gute Talente, die es irgendwie auch verdient haben, dass sie Bedingungen haben, die auch es ermöglichen, dass sie eben in der Altersstufe, in dem sie ihr Abitur machen und im Übergang dann zum Profibereich, irgendwie die Rahmenbedingungen bekommen, die sie brauchen, damit sie da irgendwie auch gut durchkommen, dass sie sich nicht schwer verletzen, dass sie trotzdem ihre Schule schaffen und dass sie eben diesen ganz großen Schritt in den professionellen Frauenfußball dann eben auch schaffen. Deswegen, ja, war hier bei der Eintracht vor 2 Jahren, als wir die Gespräche geführt haben, oder sind noch nicht 2 Jahre, aber fühlt sich schon so an, 1,5 Jahren, waren die sehr gut und waren sehr überzeugend. Vor allem natürlich mit Kathi Kiel an der Spitze hat man gemerkt, hier passiert was. Nico kannte ich natürlich schon lange von der Nationalmannschaft dann auch, von der Auswahl. Mhm. Und aber auch mit Markus Gröscher hat man natürlich mitbekommen, da passiert was. Und der Nachwuchsbereich wird gestärkt, soll weiter gestärkt werden. Da ist in den letzten Monaten schon viel vorangegangen und die Eintracht hat da eine klare Vision, klare Ziele, denen sie nachgehen und da sind wir ein wichtiger Baustein und das macht natürlich viel Spaß und ist auch viel Verantwortung.
Es ist ja auch auffällig, wenn man sich den Frauenfußball anschaut und dann immer wieder Spielerinnen hat, die aus der Jugend hervorkommen, dann ist es meistens so, dass sie erfolgreich sind und oftmals so, dass sie Nationalspielerinnen werden. Können wir, glaube ich, bei den Männern allmählich mal nachziehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da kommt das fast gar nicht zustande oder seit letzten Jahren. Jetzt mittlerweile, ich glaube, in diesem Jahr ist es deutlich besser geworden auch. Die Durchlässigkeit, Elias Baum beispielsweise jetzt in Elversberg und so weiter, aber das ist ein ganz, ganz weiter Weg. Beim Frauenfußball hat man das Gefühl, dass wir in Frankfurt schon so zentral sind, schon so gut sind, so viele gute Spielerinnen im U20-Bereich haben, dass dann immer noch was reinwächst in die Profimannschaft und dann später auch ins Nationalteam kommen kann. Ist das richtig zusammengefasst oder glaubst du, dass einfach beim Männerfußball zu wenig getan wurde in der Jugendarbeit die letzten Jahre? Wie würdest du das vergleichen?
Der Vergleich ist natürlich sehr schwierig und nicht ganz so einfach so darzustellen, dass man sagt, bei den Mädels ist es top, bei den Jungs ist es eher weniger gut. Das ist wäre zu einfach. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ungefähr 10-mal so viel Jungs Fußball spielen im Vergleich zu Mädels. Das heißt, du hast ein deutlich höheres Selektionsniveau bei den Jungs. Das heißt, es ist natürlich deutlich anspruchsvoller da, für eine gute Durchlässigkeit zu sorgen, weil es einfach viel, viel schwerer ist und weil sich natürlich in der Altersstufe zwischen 12 und 17 extrem viel tut und dann zwischen 17 und 20 aber auch nochmal ein Riesenschritt ist, in dem viel passiert. Deswegen muss man sagen, ist es so gesehen bei uns erstmal leichter. Wir haben weniger Talente. Die wir haben, die müssen wir aber besser beschützen, weil die sollten wir auch durchbringen, weil letztlich sind es eigentlich genau die, die dann auch nach oben durchkommen. Die Durchlässigkeit im U-Nationalmannschaftsbereich ist sehr gut, sehr groß und das macht es ein Stück weit leichter, aber natürlich hast du auch mehr Verantwortung und du darfst auf dem Weg nicht zu viel verlieren, weil sonst hast du oben direkt ein Problem und dementsprechend ist es nicht so, dass die Jungs das irgendwie schlechter machen. Im Gegenteil, sie haben halt einfach deutlich bessere Strukturen in der Breite. Also diese Nachwuchsleistungszentren, die gefühlt alle 50 Kilometer mit Top-Bedingungen, alles bieten eigentlich den jungen Talenten. Die haben wir im Frauenbereich überhaupt nicht, also nicht ansatzweise. Und deswegen sind sie uns da eigentlich deutlich, deutlich voraus. Und ich glaube, um die 2000er-Wende war es ja, dass es in die Lizenzierung mit reinkam, dass du eben diesen Nachwuchs auch so zu gewissen Bedingungen fördern musst. Mhm. Ich glaube, das ist ein Schritt, der bei uns auch kommen muss.
Seit 20 Jahren arbeitest du mit jungen Talenten. Ne? Also das heißt, in jungen Jahren noch hast du schon 20 Jahre Trainerdasein auf dem Buckel. Das ist ja schon sehr, sehr stark. Was ist das Besondere für dich, mit jungen Spielerinnen zu arbeiten? Ich glaube, das ist ja, muss man ja eine gewisse Passion für haben, ne? Und vor allen Dingen auch diese zu einer erfolgreichen Spielerin zu entwickeln. Das geht so ein bisschen jetzt an die Situation. Wie kriegt man das hin, diese Spielerinnen auf das Top-Niveau zu bringen?
Ja, es ist wirklich sehr spannend und sehr vielschichtig. Und was mich besonders reizt an der Aufgabe ist, dass es eben so nicht so einfach ist. Das ist auch, du lernst nie aus. Also 20 Jahre hört sich sehr lang an, ist es gefühlt auch. Aber ich habe in den 20 Jahren halt auch in unterschiedlichen Altersstufen, unterschiedlichen Leistungslevels auch gearbeitet, war beim Bayerischen Verband auch zuständig für zum Beispiel auch meine U12 bayerische Auswahl Mädels, aber dann halt auch U16 Jungs. Mhm. Von den Bundesligisten, die ich trainieren durfte, im Jahrgang 2000 durfte ich mal 3 Jahre begleiten, mit denen auch ein Länderpokal spielen in Duisburg, den auch gewinnen mit den Jungs. Das waren natürlich besondere Erlebnisse. Aber dann auch eine U21 Frauenauswahl mal zu trainieren, ist natürlich eine große Spanne und eine große Range, war sehr anspruchsvoll und hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil jede Altersstufe gewisse Herausforderungen mit sich gebracht hat, weil sie einfach in diesem Alter zwischen 12 und 20, kann man jetzt mal so zusammenfassen, ganz unterschiedliche Herausforderungen eben im Alltag auch haben und auch strukturelle Themen natürlich haben. Was mich auch so reizt, ist natürlich dieser systemische Ansatz, dass man sagt, es geht nicht nur um den Spieler oder die Spielerin, sondern es geht darum, wie sind ihre Bedingungen, wie ist ihr System um sie herum, sprich Umfeld, Alltagsbedingungen, Unterstützung, Vereinsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten. Und da zu helfen, zu unterstützen, das macht mir eigentlich ja sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Das ist so eigentlich so die Quintess oder die Schnittmenge all meiner Positionen, die ich bisher hatte, wirklich im Alltag auch zu optimieren. Jetzt darf ich es mal im Verein machen. Das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe, aber eine, die ich auch bewusst gewählt habe, weil ich mir dachte, ich habe jetzt fast vorher 18 Jahren versucht, Vereinstrainern zu erklären, wie es geht. Und das hört sich jetzt böse an, das habe ich natürlich so hoffentlich nicht gemacht. Aber ich habe sehr häufig schon kritisiert und habe gesagt, es muss doch besser gehen. Ja. Ihr müsst doch den Mädels oder den Jungs auch bessere Bedingungen bieten. Geht doch mehr in Analysen rein, in bessere Trainingseinheiten, in mehr Trainingseinheiten. Und jetzt kann ich es mal von einer anderen Perspektive sehen und versuchen, besser zu machen. Und ja, das ist natürlich spannend.
Das ist total spannend. Wir müssen es vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären, dass du beim Deutschen Fußballbund warst über Jahre lang. Du hast 2012 dort begonnen beim DFB als Co-Trainerin, unter anderem 14, 16 und 17 mit U17 Nationalmannschaft der Frauen, dreimal die Europameisterschaft gewonnen. Viermal sogar, habe ich sogar mich verzählt, ne, fehlt noch eins, genau. Und von 2019 bis 2023 warst du die Cheftrainerin der U17.
Genau, und da war der noch Titel. Ein Titel 22, hier, genau. Sehr gut, sorry.
Ja, kein Problem.
Aber
ist alles,
manchmal selber nicht.
Alles da, ja, viermal
mit
gewonnen.
Den Zahlen und dann
ist okay,
aber, ja.
Als Cheftrainerin ja. Einmal, als Co-Trainerin dreimal, genau, so insgesamt ja. Viermal. 2011 hast du die UEFA Pro-Lizenz gemacht, als eine von zwei Frauen. Da kann man mal sehen, wo wir damals noch waren. Das ist gar nicht so lange her. Wer war die zweite?
Verena Hagedorn.
Ah, okay, sehr
schön. In der gleichen Position jetzt in Köln wie ich. Mhm. War aber auch schon Co-Trainerin der A-Nationalmannschaft, auch genau ja. Schon im Bundesliga-Bereich unterwegs. Ja, ja, zwischenzeitlich gab es Kurse ohne Frauen. Also leider hat sich dahingehend nicht so viel getan.
Ja, aber es ist immer so ein bisschen die Diskussion. Ich finde das ganz interessant, auch wenn es heißt, Frauen im Fußball in Führungsrollen, also auch abseits des Platzes. Als ich damals Sportmanagement studiert hatte, in den 2000ern, war in diesen Kursen halt einfach keine Frau drin. Das hat sich zum Glück jetzt auch geändert, weil der Fokus ein anderer ist. Das heißt, aus meiner Sicht wird das sowieso passieren, ne? Weil die Ausbildungsstufen jetzt eine andere sind, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, auch das Interesse. Das, glaube ich, ist im Fußball nichts anderes. Ne? Ich glaube, das sind jetzt in den Kursen, sieht es deutlich besser aus.
Leider.
Leider nicht?
Leider nicht. Also du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und es wird sicher auch besser. Aber die Quote, in Anführungsstrichen, die es ja in der Form natürlich nicht gibt, ist leider total überschaubar.
Also woran liegt das?
Von der A-Lizenz haben wir, glaube ich, um die 2,5% Frauen.
Aber spielen mehr Frauen, also mal logisches Denken wäre, spielen mehr Frauen Fußball. Es gibt eine professionellere Ausrichtung im Frauenfußball. Normalerweise müsste es ja schon so sein, dass es jetzt auch mehr Frauen gibt, die dann vielleicht nach der aktiven Karriere dann auch ins Trainergeschäft wollen.
Ja, ja, das ist ein Thema für sich. Könnten wir nochmal einen eigenen Podcast okay, machen. Und ich war auch in der großen Projektgruppe beim DFB in den letzten zwei Jahren, in denen ich dort war, die sich damit befasst haben, die Zahlen auch mal eruiert haben. Und die waren schon schockierend, muss ich sagen, auch wenn ich irgendwie voll in der Materie drin war und wusste, es ist eine Katastrophe, waren die Zahlen mit 2,1% irgendwie in der A-Lizenz und irgendwie auch selbst nur 5% Frauenanteil in der C-Lizenz, also in der Basis, verheerend. Und das ist viel zu wenig. Woran es liegt, das ist natürlich eine schwere Frage. Ich versuche es kurz zu beantworten. Es ist die Ausbildung. Also die Trainerausbildung, die nicht unbedingt geöffnet ist für den Frauenbereich, die Frauen nicht anspricht, die einfach eine Männerausbildung ist. Oder es ist einfach irgendwie auch ein Männerberuf. Mhm. Es gibt kaum Frauen im Trainerberuf, die sichtbar sind. Die irgendwie, auch im Männerbereich gibt es jetzt nur Sabrina Wittmann in den ersten drei Ligen.
Auf sie wollte ich noch zu sprechen kommen, weil du ja
so
auch sagtest.
Das ist so mit dem Hauptgrund. Ne? Genau. So, es gibt zu wenig Vorbilder und die Ausbildung ist zu verschlossenen Frauen gegenüber.
Das ist schlecht, weil vor allen Dingen, du hattest ja darüber gesprochen, dass du auch Jungsteams schon trainiert hast. Sabrina Wittmann, das ist ein leuchtendes Beispiel in der dritten Liga mit Ingolstadt. Ich habe das jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, was Ingolstadt macht, aber es steht, glaube ich, im Mittelfeld, im Tabellenmittelfeld. Ich weiß jetzt nicht, was die Ambitionen sind und was die Potenziale sind. Aber es ist zumindest mal eine super Geschichte, dass sie da ist. Und es gibt, und das finde ich so das Beeindruckende, es gibt gar keine große Debatte darüber. Das gefällt mir eigentlich, weil es bedeutet, es ist normal. Ne? Also ich glaube, es ist klar, kein Problem, dass es eine Frau in der Männermannschaft trainiert. Ist das, nimmst du das auch so wahr?
Ja, so und so, muss ich ehrlich sagen. Natürlich bin ich da nochmal in einer eigenen Perspektive so ein bisschen drin gefangen und beobachte das ja schon seit Jahren. Und ich muss sagen, ich habe ja selber auch da mal Jungs trainieren dürfen. Natürlich aber erstmal nur mit der Fußballlehrerausbildung. Also das war klar. Ich hatte auch einen Förderer beim Verband, der mir da viel Verantwortung übergeben hat und auch gesagt hat, ich darf früh viel machen. Aber das Thema Jungs trainieren, das war klar, das machst du erst dann, wenn du die höchste Lizenz hast. Und um mich rum waren natürlich Kollegen, die Lizenz nicht hatten und natürlich schon ganz andere Sachen machen durften. Also das ist schon so, als Frau musstest du schon eine ganze Zeit lang und vielleicht heute auch noch schon noch ein bisschen der bessere Mann sein in dieser Branche. Das ist einfach so, du musst nochmal besser qualifiziert sein und selbst dann stehen dir nicht alle Türen offen. Und deswegen, es wird hoffentlich normal, es ist noch nicht normal. Das glaube ich, kann man nicht sagen. Ich glaube auch, wenn man Sabrina fragt, ich kenne sie jetzt auch recht gut, habe sie in der Ausbildung gehabt und unsere Wege haben sich dann auch gekreuzt. Ich habe sie mal zu uns zum DFB als Co-Trainerin auch geholt. Sie geht da jetzt durchs Feuer so ein bisschen und das macht sie gut, das macht sie bemerkenswert. Sie hat da auch viel Freude und Spaß dran, weil das ihre Leidenschaft ist. Aber allein die Medienlandschaft, was da jetzt passiert ist, natürlich erstmal sehr positiv. Aber jetzt sind natürlich auch ein paar Punkte, haben sie liegen gelassen. Also schon, sie wird schon sehr kritisch auch beäugt.
Also ist sie kritisch als Trainerin oder als Trainerin, weil sie Trainerin ist, also weil sie eine Frau ist?
Letzteres, genau.
Ja, tatsächlich?
Ja, also weil es eben noch nicht normal ist. Ich meine, sie ist die Erste und sie ist die Einzige, die es da jemals gab. Ich meine, wir sind in 2024, das schon eigentlich spricht ja für sich. Und es gab ja auch nicht mal vorher eine Co-Trainerin, muss man sagen. Es gibt ja auch in den ersten drei Ligen.
Ja gut, in Union Berlin die Situation.
Genau. Ja, kurz vorher, genau.
Genau, kurz vorher, aber sonst tatsächlich nicht. Axel Hellmann hat mal gesagt, er könnte sich eine Frau vorstellen als Trainerin bei Eintracht Frankfurt. Wäre das was für dich, wie Profis zu trainieren?
Ja, natürlich. Also ich werde die Frage ja, kriege die ja regelmäßig gestellt und ich sage eigentlich immer das Gleiche, weil es einfach so logisch ist. Ich habe die Fußballlehrerlizenz gemacht, wenn ich die Antwort, da, also wenn ich die Frage mit Nein, ich traue mir das nicht zu beantworten,
dann wäre es schwierig.
Sofort die Lizenz ausgeben, abgeben und man hätte, glaube ich, Stress mit meinem Ausbilder, der uns da eigentlich 11 Monate drauf vorbereitet hat. Deswegen, es ist ein Beruf, man ist dafür ausgebildet und natürlich würde man es sich zutrauen, aber es ist halt Stand heute irgendwie überhaupt nicht denkbar und deswegen ist es erstmal ja, utopisch irgendwie gefühlt.
Ja, abwarten, ne? Utopie löst sich bei Eintracht Frankfurt immer schnell auf. Das haben wir in den vergangenen Jahren des Öfteren gezeigt. Aber trotzdem, kommen wir mal zur aktuellen Saison mit der U20. Läuft es ganz gut, würde ich sagen. Ein Spieltag seid ihr zurück. Ihr seid mit 14 Punkten nach 8 Spielen ganz gut dabei. Was ist so die Zielsetzung? Ist das wirklich so, dass ihr sagt, okay, oben mitspielen oder geht es eher darum, ausbilden, Spielerinnen in die erste Mannschaft bringen, so das, was wir für die U21 uns auch vornehmen, also so ein bisschen den Unterbau stärken und dann quasi von der Breite in die Spitze.
Ja, definitiv eher Letzteres. Natürlich ist das Leben schöner, wenn man gewinnt. Also so viel, glaube ich, kann man sagen und gerade das Trainerdasein, bist du abhängig von deinen Spielen und die ganze Woche wird bestimmt, wie es Wochenende war. Wenn du gewonnen hast, hast du einfach eine schönere Woche vor dir, wie wenn du verloren hast, als einfach was mit einem macht. Aber nein, oben mitspielen war nie das Ziel. Das Ziel ist wirklich in erster Linie, unsere Spielerinnen weiter auszubilden, sie aufs nächste Level zu heben, sie in den Frauenbereich auch ja da ankommen zu lassen, dass sie, wir haben sehr, sehr junge Talente, dass sie eben diesen nächsten Schritt gehen können, dass sie auch Richtung erste Liga in den nächsten Jahren dann auch gehen können. Und dazu war jetzt eigentlich letztes Jahr das klare Ziel Nicht-Abstieg und es ist es dieses Jahr auch wieder, weil wir einfach in Konkurrenz in einer eingleisigen zweiten Bundesliga spielen mit nur 14 Teams. Das ist schon sehr anspruchsvoll, zumal jetzt immer wieder Aufsteiger kommen, die gefühlt durchmarschieren wollen. Letztes Jahr war es der HSV, der dann knapp nicht aufgestiegen ist. Dieses Jahr ist es Union Berlin und VfL Bochum, die jetzt unter den ersten drei sind. Das heißt, da tut sich was. Nächstes Jahr wird es der VfB Stuttgart sein und so weiter. Und deswegen wird die Liga immer stärker. Und somit wird es immer schwerer für uns, ganz junges Team, mit Altersdurchschnitt teilweise 17 irgendwas am Spieltag, da bestehen zu können, weil wir einfach sehr, sehr jung sind. Auch dadurch sehr unerfahren, aber sehr talentiert. Und
ist ja sehr spannend, wenn man als zweite Mannschaft in der zweiten Liga spielt, ne? Und dann eben jetzt gegen diese arrivierten Bundesliga-Clubs, die den Frauenfußball für sich entdeckt haben. Ist es was, was du positiv siehst, dass Bochum, Union Berlin, übrigens, das muss man dazu sagen, 2-1 Auswärtssieg an der alten Försterei gab es von euch. Das ist durchaus erwähnenswert. Ich glaube, die hatten vorher irgendwie 20 Monate kein Pflichtspiel verloren. Dann kam die Eintracht 2 und gewinnt dort. Also das müssen wir schon nochmal erwähnen. Aber HSV, Bochum.
6.000 Zuschauern fast, sorry.
Ja, stark. Die machen das richtig gut. Das ist jetzt die erste Mannschaft, spielt jetzt dort im Pokal. Ja. Wie viele Zuschauer sind erwartet? 20? Ausverkauft. Wie das haben die 23.000, glaube
genau,
ich. Ne?
Ja.
Das ist spannend. Ne? Also das heißt, da kriegt man schon eine Frauenfußball-Euphorie mit, was ja sehr positiv ist. Aber siehst du das auch entsprechend positiv, dass die Bundesliga-Clubs jetzt dort quasi, ich nenne es mal als Investment in Frauenfußball gehen und auch alle in die erste Liga wollen?
Ja, sehr positiv. Also sehr positiv. Darauf hat man ein bisschen gewartet, wenn man ehrlich ist, dass eben Vereine, Eintracht hat das jetzt durch die Fusion vor 4 Jahren gemacht, aber auch andere große Clubs wie Dortmund oder auch Schalke, die jetzt alle kommen oder auch VfB Stuttgart, eben dann auch Union Berlin, die jetzt da schon einen Schritt weiter sind, dass sie jetzt endlich kommen quasi und ernst machen, weil man muss ja sagen, die großen Vereine haben ja einen riesen Vorteil. Sie haben ja, die Strukturen sind ja da. Und es geht eigentlich darum, dass man die Frauen partizipieren lässt und nicht als irgendwie, ja, als, wer hat es letztens mal gesagt, hässliche Schwester sieht, ja, und den man irgendwie da mit in der Familie haben muss, aber eigentlich nicht will und eigentlich auch auf gar keinen Fall fördern will, sondern dass man die Potenziale sieht und dass man das Investment auch als Chance sieht. Mhm. Und das ist eindrucksvoll und toll, wie das jetzt zum Beispiel Union Berlin auch macht, wie sie da jetzt auch ihren Durchmarsch wahrscheinlich jetzt auch durchziehen und mit so einer tollen Zuschauerzahl auch. Sie haben, ich glaube, der sind über dem Schnitt mit 4.000 Zuschauern im Schnitt sind sie über dem Erstliga-Zuschauerschnitt. Ja. Das ist schon bemerkenswert und das macht natürlich Spaß und auch Hoffnung für die Zukunft.
Passt da auch gut rein in Berlin? Ist der Markt sicherlich da? Ich glaube, Victoria Berlin hat das ja als Marketingkonstrukt so ein bisschen gemacht, auch nicht schlecht. Aber Union hat natürlich dann nochmal eine andere Fanbase hinten dran. Nachwuchsfußball im Frauenbereich haben wir besprochen, ist sehr, sehr wichtig, ist etwas, was auch nicht ganz einfach ist, ne? Auch was das Finden von Talenten betrifft. Wie ist unser Scouting-System dann ausgerichtet? Also bei den Männern kenne ich das so ein bisschen, das ist auch viel mit Algorithmen, weil man viele Daten zur Verfügung hat. Das dürfte im Frauenfußball nicht ganz so das Schlaraffenland sein. Ne? Das heißt, da muss man schon noch mal hin und wieder selbst raus und sich was anschauen.
Genau, ist so ein bisschen Fluch und Segen, dass wir quasi, wie gesagt, deutlich weniger Spielerinnen haben, die herausstechen und das Selektionsniveau so deutlich niedriger ist. Aber klar, wir haben kaum Daten, mit denen wir arbeiten können. Jetzt die zweite Liga ist jetzt seit diesem Jahr zum ersten Mal für uns auch nochmal auf einem besseren Niveau, dass wir wirklich danach, nach den Spielen auch Daten bekommen, mit denen wir arbeiten können. Aber ist natürlich nicht ansatzweise vergleichbar zum Männerfußball, aber auch nicht zu dem Nachwuchsfußball. Und das ist man natürlich weit weg. Dementsprechend läuft das Scouting noch ein bisschen konventioneller ab und man ist eigentlich mehr mit Nationalmannschaften beschäftigt, dass man die U-Teams gut kennt, dass man sich da auskennt und dass man ja da immer wieder auch Spielerinnen am Radar hat, die man frühzeitig mal anspricht, ob sie ja sich vorstellen können, zur Eintracht zu kommen und so weiter. Aber ja, in erster Linie hoffen wir natürlich auch, dass wir durch unsere gute Arbeit mit der Strahlkraft, mit dem Club auch insofern Werbung machen, dass die Spielerinnen auch gern zu uns kommen. Und aktuell ist es der Fall, aber es liegt an uns, dass es so bleibt und dass wir quasi gar nicht groß scouten müssen.
Das heißt, wir haben vielleicht noch irgendwo ein verstecktes Talent, was uns gerade zuhört. Wie wäre der Weg? Wie kriegen wir die bei uns ins Probetraining? Wie kann man sich vorstellen bei Eintracht Frankfurt?
Ja, die Türen sind immer offen und wir haben eigentlich alle Altersstufen besetzt aktuell im U-Bereich auch und sind trotzdem aber immer auch noch der Meinung, dass ein großes Talent, wenn es dann jetzt nicht direkt in Frankfurt wohnt, sondern ein bisschen von weiter weg kommt, dass es eigentlich möglichst lange auch bei guten Jungs noch spielen soll. Und dann haben wir die außergewöhnliche Situation, dass wir hier im Club drei Frauenteams haben in den ersten drei Ligen, also sprich die erste Mannschaft in der ersten Liga, unsere U20 in der zweiten Liga und die U19 haben wir in der Regionalliga. Und das ist außergewöhnlich, das hat sonst kein Verein in Deutschland und das ist natürlich top für junge Talente, weil wir keine A-Jugend haben, sondern aus der U17 immer direkt schon in den Frauenbereich kommen, dass wir so einen Zwischenschritt ihnen bieten können mit einem ganz ordentlichen Niveau. Die Regionalliga Süd ist eine gute Liga, da ist jetzt eben aktuell VfB Stuttgart drin, aber auch TSG Hoffenheim U20. Da können sie sich beweisen, die nächsten Schritte gehen, um dann ja Schritt für Schritt von der Regionalliga in die zweite Liga zu kommen und dann im besten Fall in die erste Liga.
Ja, der Weg ist weit, ne? Ist schon schwierig, dann auch von der U19 hoch in die Bundesliga-Mannschaft zu kommen, in die Spitze quasi des Frauenfußballs.
Aktuell schon. Wir haben jetzt damit ja auch erst so, wenn man ehrlich ist, seit ein paar Monaten begonnen, dass wir das so aufbauen, dass wir die U19 eng zu uns holen. Die haben jetzt einen ähnlichen Trainingsstandort wie die U20. Das ist eine enge Verzahnung da mit dem Trainerteam, ein enger Austausch. Und wir versuchen das natürlich vom Niveau her noch enger zusammenzuführen, dass wir quasi zwei Teams haben, die auf einem ähnlichen Level sind, dass die Verzahnung noch größer, noch besser ist und das Leistungsniveau noch mal höher geht. Und dann ist es schon realistisch, dass du von der U19 in die U20 kommst und im besten Fall von der U20 in unsere erste Mannschaft. Das wird natürlich nicht jedes Talent schaffen, aber ein realistisches Ziel für eine Jugendnationalspielerin oder für ein Talent ist es definitiv.
Wie wichtig ist es für die Spielerin bei euch im Team, dass mit dir, mit Julia Simic, mit Kim Fellauer und auch mit Michaele Specht quasi Spielerinnen oder Trainerinnen da sind, die selbst hochklassig auch gespielt haben? Ne? Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, oder?
Immer ein wichtiger Punkt, finde ich. Heterogene Trainerteams oder auch insgesamt Staffteams auf die Beine zu stellen, weil es einfach verschiedene Perspektiven mit sich bringt und das ist das A und O in erfolgreichen, effizienten Teams. Egal, ob jetzt im Sport oder woanders. Das ist irgendwie erwiesen, das ist irgendwie logisch, auch nachvollziehbar. Und das habe ich auch in den letzten Jahren, ich war in sehr, sehr vielen Trainerteams eigentlich gelernt und auch gemerkt, was das ausmacht. Ob das Trainerteam eben homogen ist, ob es irgendwie fünfmal die gleiche Karriere ist und fünfmal die gleichen Gedanken und dementsprechend auch fünfmal die gleiche Idee vom Fußball, aber auch von Führung, auch von Umgang, auch mit den Spielerinnen oder ob es eben fünf verschiedene Köpfe sind. Und natürlich darf man auch nicht zu heterogen sein, wenn man sich da permanent in den Haaren hängt und sich auch vielleicht streitet über irgendwelche Themen, ist natürlich auch nicht gut. Aber ich bin schon ein großer Fan davon, dass man eben verschiedene Perspektiven mit einbringt. Und nachdem ich jetzt nicht diese Perspektive habe, dass ich hochklassig gespielt habe oder irgendwie international wie Julia, die durch ihre Italien-Erfahrung oder auch England-Erfahrung und auch die A-Nationalmannschaft natürlich extrem viel auf der Ebene mitbringen kann, macht es total viel Sinn, dass man in diesen Teams auch verschiedene Perspektiven mit einbringt, um die Spielerin dann auch bestmöglichst zu begleiten, zu beraten und auszubilden.
Ja, Fritzi, jetzt kommen die Eagles 11. Das sind 11 persönliche Fragen und los geht's mit deinem persönlichen Karriere-Highlight.
Der Gewinn der Europameisterschaft 2022.
Als Cheftrainerin, wie wir gelernt haben, genau. Die Band, in die du am ehesten reinpassen würdest.
Das ist schwierig. Okay. Die muss, glaube ich, noch gegründet werden. Fällt mir spontan keine direkt ein. Ich könnte jetzt ein paar sagen, die es nicht sind. Das ist nicht Tokyo Hotel.
Ja, das ist gut, das macht dich sympathisch. Ja. Ja. Also, was ist so dein Musikstil?
Ach, eigentlich alles, querbeet. Mumford & Sons mag ich total gern, aber ich hätte jetzt nicht direkt eine Rolle, weil ich bin zu unbegabt, aber ich könnte mit auf der Bühne stehen und mit singen und tanzen.
Sehr gut. Das würde schon mal funktionieren. Sehr gut. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Einen Tag mit, früher war es Angela Merkel, jetzt heute wäre es vielleicht Annalena Baerbock. Mhm.
Dein erstes Fußballtrikot war von?
VfB Stuttgart. Krasimir Balakow, glaube ich.
Bist du Stuttgart-Fan?
Ja, so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, wie man so schön sagt. Mein Patenonkel ist in Stuttgart und hat mich immer mit ins Stadion genommen. Und so kam das, dass ich da eine Verbindung habe.
Genau. Wir arbeiten dran, da noch mehr für in Richtung Frankfurt zu gehen. Dein All-Time-Favorite-Song?
Da hat man immer so alles und nichts im Kopf. Ich würde sagen, Song 2, Blur. Mhm.
Blur. So früher auf St. Pauli immer gelaufen, wenn die ein Tor geschossen haben.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Dein Lieblingsreiseziel?
Da würde ich Teneriffa sagen.
Mhm. Hast du ein Vorbild?
Viele. Viele. Ich schaue gern auf einfach Persönlichkeiten, Männer, Frauen, Sportler, Politiker, alles. Ein konkretes, wenn ich sagen müsste, dann würde ich sagen Michelle Obama. Mhm.
Ein wichtiger Ratschlag an Nachwuchsspielerinnen ist?
Arbeiten, bei sich bleiben, Spaß haben.
Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?
In 3 Worten. Freundlich, ehrgeizig, ambitioniert.
Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest?
Meine Kaffeemaschine.
Sehr sympathisch. Großer Gegenstand. Das kenne ich. Das kenne ich, absolut. In welchem Bereich wärst du beruflich gelandet, wenn es nicht den Fußball gäbe?
Wahrscheinlich im Jura-Bereich oder irgendwo in der Wirtschaft. Wahrscheinlich im BWL-Bereich.
Oder im Medienbereich. Denn da machst du dich auch sehr gut, wie wir sehen durften, denn du warst ZDF-Expertin 2022 im Mittagsmagazin und im Morgenmagazin beim ZDF. Und weil du das so gut gemacht hast, ging es dann auch ins Abendprogramm, wie das immer so ist. Das ist ja die typische Entwicklung mit Christoph Kramer und Per Mertesacker bei der Europameisterschaft der Männer in diesem Jahr. Und das lief sehr, sehr gut. Also du hast sehr gute Kritiken bekommen, als sachlich fundiert, freundlich, genauso wie du dich eben auch selbst dargestellt hast. Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben genau diese sachliche Fundiertheit. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu? Und ja, wie fühlst du dich in dieser Rolle?
Ja, vielen Dank erstmal. Also hat wirklich auch großen Spaß gemacht und war mir so, muss ehrlich sagen, als dieser Tragweite erstmal gar nicht so bewusst, weil, wie du sagst, es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich in der Rolle sein durfte. Das erste Mal war ich da natürlich schon erstmal nervös und aufgeregt, als ich, glaube ich, beim ersten Turnier dabei war bei den Frauen, bei dem Turnier in England damals, bei der Europameisterschaft. Und danach kam die Weltmeisterschaft der Frauen, wo ich auch immer wieder im Studio in Mainz bei Sven Voss sein durfte. Das war natürlich alles erstmal sehr aufregend und irgendwann gewöhnst du dich ein bisschen dran, weil es dann halt irgendwie sich wiederholt. Und am Ende muss man sagen, redet man über Fußball. Es ist irgendwie jetzt auch nicht, es ist ja das, was man am liebsten macht. Und ja, was ja jetzt auch nicht so hochkompliziert ist und es irgendwie auch Spaß macht. Also weil ich aber wirklich auch tolle Leute dort immer an meiner Seite hatte. Das macht schon sehr, sehr, sehr viel aus. Mhm. Oder ist eben eine sehr gute Grundlage. Und mit Sven war es immer sehr, sehr nett. Und dann kam das eben im Morgenmagazin bei der WM. Das war in Berlin, das war schon eine tolle Erfahrung. Und dann kam irgendwie vor der WM im April der Anruf und da hieß es, ja, ob ich mir das vorstellen könnte, das im Sommer machen. Und ich dachte mir, klar, EM will man eh irgendwie schauen, da ist man eh dabei sein. Und damals war noch nicht klar, dass ich am Ende irgendwie, glaube ich, 13 Tage dann in Berlin bin und so viele Einsätze wirklich bekommen. Das hat sich dann irgendwie erst so entwickelt. Das war vorher, hieß es 3-4 Einsätze vielleicht mal. Da dachte ich, komm, hab direkt auf den Kalender geschaut, hab gemerkt, wir haben da frei. Dachte, ja gut, also dann ist ja eh, kann ich es ja machen so und hab dann einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Hab natürlich eh, man schaut eh die ganze Zeit Fußball, aber hab mich nicht explizit darauf vorbereitet. War ja auch noch in unserem Eintracht U20-Tunnel bis Ende Mai. Und dann ging es eigentlich relativ schnell los. Und dann muss ich sagen, hat es einfach auch irgendwie gepasst, irgendwie auch mit den beiden Jungs. Wir haben uns da recht schnell irgendwie gefunden und auch gemerkt, irgendwie wir kommen gut klar miteinander und wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Und dann war es eine schöne und besondere, aber auch sehr intensive Zeit in Berlin.
Es war auch eine sehr, sehr unterhaltsame Zeit. Also Christoph Kramer ist ja richtig aufgegangen in der Rolle. Das, wo er im Fußball jetzt nicht mehr so drin war zuletzt, auch ich glaube auch verletzungsbedingt, hatte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rolle da gespielt. Per Mertesacker überragend. Hat, glaube ich, großen Spaß gemacht mit ihnen, mit den beiden. Ne? Und hast ja gerade gesagt. Und vor allen Dingen ist es ja auch interessant zu sehen, wie Leute darauf reagiert haben. Ne? Auf dich sehr, sehr positiv. Julia ist ja ähnlich. Das ist ja bei Sky läuft ja auch sehr, sehr gut. Also wir können uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, euch als Trainerin, aber auch als Expertin zu haben, weil das Image ist top. Kam gut an. Ja.
Ja, also hat sich alles so ergeben und macht einfach auch Spaß. Ist natürlich immer eine Zeitfrage, wie man es als alles auch unter einen Hut bringen kann. Und ja, da war es jetzt einfach eine kurze, intensive Zeit und es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und man lernt ja selber auch immer dazu. Und das ist natürlich ganz cool, wenn man das so verbinden kann miteinander.
Wie geht's dir jetzt weiter? Wann ist nächster Einsatz als Expertin oder gibt's da noch nichts?
Nach der EM durfte ich eigentlich ja auch nochmal DFB-Pokal mal machen, war da in Ulm mal gegen Bayern und jetzt eben auch das Champions-League-Format. Also ich hatte jetzt nach der EM jeden Monat einen Einsatz, war auch nochmal bei einem Länderspiel in Düsseldorf in der Nations League und bin jetzt dann im November auch in Budapest bei dem Nations League-Spiel gegen Ungarn.
Wir spielen im Dezember in Leipzig, 20.45 Uhr mit den Männern, im ZDF zu sehen tatsächlich. Wer weiß, vielleicht sehen wir dich auch, ja.
Wer weiß, ich weiß noch nichts davon, aber manchmal geht's spontan.
Wäre schön, weil Julia sehen wir ja sehr oft bei den 18:30 Spielen. Genau. Das ist immer sehr interessant, wenn sie dann über uns spricht. Und es ist auch immer sehr, sehr schön, weil das sie natürlich auch ein bisschen was über die Eintracht erzählen kann, logischerweise. Und wir würden uns freuen, dich dann zu sehen im ZDF am 4. Dezember, wenn wir Leipzig rausschießen aus dem Pokal.
Sehr gut, das hört sich nach einem guten Plan an, ja.
Vielen Dank fürs Gespräch. Fritzi Kromp hat großen Spaß gemacht und ich drücke die Daumen für alles mit der U20 dieses Jahr, aber auch für deinen persönlichen Werdegang, dass das alles so weitergeht, wie es dir vorstellst.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.